Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Roman, Biografie, Debütroman, Kurzgeschichte, Dichtung. Themen im Vorlesungsverzeichnis jedes gut sortierten Literaturseminars, aber auch die Kategorien, in denen der Prix Goncourt vergeben wird. Die wichtigste Literaturauszeichnung im Nachbarland Frankreich. Heute ist der neue Preisträger bekannt gegeben worden und dabei konzentrieren wir uns auf den Hauptpreis, den für einen Roman. Jean-Paul Dubois heißt der neue Träger. Verkündet worden ist er traditionell nach einem Mittagessen im Restaurant Drouin in Paris. Vor genau 100 Jahren übrigens zum Beispiel an Marcel Proust für sein Werk Im Schatten junger Mädchenblüte war das schon ähnlich. Nun also Dubois und nicht alle Menschen bewohnen die Erde auf die gleiche Weise. Mein Kollege, der Literaturkritiker Dirk Fuhrig, kennt den preisgekrönten Roman, ist jetzt Berlin im Studio und hat das Vergabeprozedere auch verfolgt. Herr Fuhrig, für Sie eine Überraschung?
Man kann durchaus von einer kleinen Überraschung sprechen, denn die Konkurrenz war stark. Unter anderem die Bestseller-Autorin Amélie Nothomb war dabei. Die ist zum wiederholten Mal gescheitert, muss man sagen, mit 4-6 Stimmen im zweiten Wahlgang. Also ich glaube, es war schon das fünfte Mal, dass sie den Prix Goncourt nicht bekommen hat. Dann gab es noch andere starke Konkurrenten wie Jean-Luc Courtalem mit einem Buch über die Nazizeit und mit Olivier Rollin, einen stilgewaltigen Reiseschriftsteller, sodass man sagen muss, also Jean-Paul Dubois hat den Preis sicher verdient, aber er hat sich gegen ein sehr, sehr starkes Umfeld durchgesetzt.
Jetzt haben wir den Namen schon oft genannt, Herr Fuhrig. In Deutschland ist er nicht so bekannt. Wer ist der Autor?
Der Autor hat eigentlich einen journalistischen Hintergrund. Er war sogar mal Sportreporter, hat dann später große Reportagen geschrieben für Magazine in Frankreich. Er ist ein Spezialist für Nordamerika, wohnt aber immer noch in Toulouse, im selben Haus, wo er auch geboren wurde. Aber diese Literatur aus dem Geiste Südfrankreichs sozusagen ist schon eine Weltliteratur, die ganz viele Mythen der Nachkriegszeit oder der westlichen Zivilisation aufgreift, Alltagsmythen. Es geht um Autos, es geht um Rasenmähen, es geht um Pferde und Flugzeugabstürze. Das sind so Motive, die immer wieder in seinen Romanen auftauchen, zum Teil auch jetzt in diesem. Und es geht eben um die Zeit von der Nachkriegsepoche bis heute. In Deutschland ist er bekannt für einen Roman, Ein französisches Leben. Das ist aber schon mehr als 10 Jahre her. Also den Namen hat man schon mal gehört bei uns. In Frankreich ist er sehr, sehr viel bekannter.
Und jetzt dann nochmal der Roman, um den es heute geht, der mit dem langen, komplizierten Titel ungefähr übersetzt. Sie haben uns dabei geholfen, nicht alle Menschen bewohnen die Erde auf die gleiche Weise. Worum geht's? Was ist ausgezeichnet worden?
Ja, es ist ein Gesellschafts- und Epochenporträt, spielt zwischen Europa und Nordamerika von den 60er Jahren bis in die Gegenwart. Es geht um konservative Positionen versus sexuelle Revolution. Der Vater des Erzählers ist ein Pastor, ein dänischer Pastor, der in Frankreich lebt, und seine Mutter ist eine linke anarchistische Betreiberin eines Kinos, in der sie sogar Pornofilme zeigt, Anfang der 70er Jahre, so ganz Hardcore-Pornofilme, das wird auch sehr genau beschrieben. Und diese Pole spielen eine Rolle. Dann geht das Ganze nach Kanada. Dort sitzt der Erzähler in einem Gefängnis. Man weiß lange nicht warum, aber es wird klar, dass er irgendwie die gesellschaftliche Realität in Nordamerika nicht richtig verkraftet hat. Also er war 20 Jahre lang Hausmeister, hat eine kleine Verfehlung begangen und ist total ausgerastet. Also es geht auch um so einen Typen, der sich eigentlich in die Gesellschaft fügt und dann passiert irgendwie eine Kleinigkeit, er dreht durch und dadurch ändert sich sein Leben komplett. Er landet im Knast und sein Leben ist praktisch zu Ende. Also das ist so eine dieser ganz großen traurigen Männerfiguren, die auch bei großen amerikanischen Erzählern zum Teil eine Rolle spielen. Und das ist auch so ein bisschen das Vorbild für Jean-Paul Dubois. Sagen wir mal, Philip Ross hat er öfter schon genannt oder John Updike. Also der alternde Mann in der Krise, Verlust, Scheitern, das ist das große Thema dieses Buches und das ist auch sehr gut stilistisch beschrieben darin.
Und offenbar ein ganzes erzählerisches Universum, das Sie uns da gerade ausgebreitet haben. Demnach sind Sie zufrieden mit der Wahl?
Ich bin überrascht, weil ich fand eigentlich etwas stärker diesen Roman von Jean-Luc Courtalem über die Nazi-Zeit. Aber das wäre schon zum wiederholten Male gewesen, dass solch ein Genre ausgezeichnet worden wäre. Also der historische Roman über Deutschland, über die Nazis. Aber ich muss sagen, nein, dieser Roman, der jetzt ausgezeichnet wurde, hat es durchaus auf jeden Fall verdient. Das ist ein großartiges Sittenbild und Epochenbild und stilistisch einfach wirklich brillant. Ja, also ein guter Prix Goncourt.
Geschrieben hat diesen Roman, über den wir gesprochen haben, Jean-Paul Dubois. Vielen Dank an Dirk Fuhrig. Zu den beliebtesten Werken im Museum Ludwig in Köln gehört ein Gemälde des Expressionisten Otto Müller mit dem historischen Titel »Zwei Zigeunerinnen mit Katze«. Der Titel geht so nicht mehr, weil er eine bis heute diskriminierend verwendete Bezeichnung enthält. Das Bild selbst in dieser unkommentierten Form aber auch nicht mehr, fand Kuratorin Julia Friedrich und hat, wie das Museum schreibt, mit einer neuen Präsentation in der Dauerausstellung den nicht nur harmlosen Blick auf das Motiv durchkreuzt und ihm seine vermeintliche Unschuld genommen. Schauen wir also heute statt wie sonst auf eine ganze Ausstellung mal auf ein einzelnes Gemälde. Ich habe Julia Friedrich zunächst einmal gefragt, wie das Bild denn bisher im Museum gehangen hat.
Das Bild hat gar nicht gehangen. Also 4 Jahre ist dieses Bild nicht ausgestellt worden, weil wir doch es problematisch fanden, es einfach so zu zeigen, ohne den Kontext zu erläutern. Und es hat ein bisschen gedauert, bis wir jetzt eine Lösung gefunden haben, mit der wir glauben, dass wir dieses Bild unserem Publikum wieder zeigen können und eben das, was dort drauf dargestellt ist, auch problematisieren können. Und das haben wir jetzt gelöst, indem wir das Bild in einem Raum einem Film gegenüberstellen von Peter und Soka Nestler. Das ist ein Dokumentarfilm, der heißt »Zigeuner sein« von 1970. Und in diesem Film zeigen Peter und Soka Nestler die Situation der Sinti und Roma in Deutschland um 1970. Und das wird eben gegenübergestellt zu diesem Gemälde von Otto Müller. Das heißt »Zwei Zigeunerinnen mit Katze« und was eben unserer Meinung nach nicht die Situation der Zigeunerinnen zeigt.
Ist das das, was Sie mit problematisch meinten und was dazu geführt hat, dass es längere Zeit nicht gegangen hat?
Ja, das war, als wir uns dieses Bild ein bisschen genauer angeguckt haben, haben wir doch gesehen, dass das da ein bisschen mehr drin steckt, als man vielleicht über Jahrzehnte gesehen hat. Zwei Romja sitzen an einem Tisch, beziehungsweise eine sitzt, die andere steht in einer häuslichen Situation und die Jacken sind auf, beziehungsweise die eine ist auch ganz nackt und um sie herum sind so weibliche Attribute, wie man das in der Kunstgeschichte öfter sieht, so eine Katze und ein Gefäß und so. Wir haben schon gesehen, ja, das ist vielleicht keine Weiblichkeitsdarstellung, wie wir das heute machen würden. Aber wir haben dann auch darüber nachgedacht, wie der Titel in Bezug zu dieser Darstellung steht und dass eben man diese zwei Figuren als Zigeunerin in Anführungsstrichen, im Radio kann man das nicht machen, aber als Romja identifiziert sind und damit auch mit den Klischees, die über diese Personen in Umlauf sind, der jahrhundertelang schon in Umlauf sind, identifiziert werden.
Was sind das für Klischees?
Dass die Frauen oft verführerisch dargestellt worden sind, erotisch, gerne nackt, so als würden sie sich auch nackt andienen und eigentlich für den Mann nicht ganz ungefährlich sind, der sich ja vor so viel Schönheit und Wildheit vor allem auch nicht retten kann.
Würden Sie da von einer sexistischen und/oder rassistischen Darstellung sprechen?
Ich würde sagen, es enthält beide Elemente, also Sexismus und Rassismus, wobei ich hier sagen würde, dass das rassistische Element doch das problematischere ist, weil es eben mit einer Ethnie verknüpft ist, die einen Völkermord hinter sich hat, auch vor allem hier in Deutschland dieser Mord geschehen ist, der bis heute noch nicht so anerkannt ist, wie er vielleicht hätte anerkannt werden sollen. Und diese Vorurteile, die immer noch mit den Sinti und Roma verbunden werden, auch weiterhin in unserer Bevölkerung vorhanden sind. Und deswegen wollten wir dieses Bild auch mal in diesem Zusammenhang stellen.
Wenn wir uns jetzt mal von dem einen Gemälde, das Sie jetzt in einen neuen Zusammenhang stellen im Museum Ludwig in Köln, lösen, gehen wir insgesamt zu sorglos mit vieler Kunst um, mit der wir seit zum Teil Jahrzehnten umgeben sind, deren Inhalt wir aber vielleicht gar nicht so wahrnehmen, wie wir ihn wahrnehmen sollten?
Ja, die Frage ist ja, wer wir ist, ne? Also,
naja, der normale Besucher, die normale Besucherin.
Ja, also ich glaube, den normalen Besucher, die normale Besucherin gibt es so ja nicht unbedingt. Also wir haben ja ein sehr heterogenes Besucherfeld und es gibt Junge und Alte und es gibt Weiße und People of Color und die alle haben natürlich einen anderen Blick auf diese Kunst. Und wenn zwei Romja oder Sinti und Roma in unser Haus kommen, dann haben sie natürlich einen anderen Blick auf dieses Bild, als wir das haben. Und sie fühlen sich vielleicht schon von diesem Titel angegriffen. Und ich muss sagen, ich fühle mich auch von diesem Titel angegriffen, obwohl ich ja gar nicht persönlich angesprochen bin. Aber es ist immer wieder nötig, sich die Bilder immer wieder neu anzugucken und auch immer wieder auf neue aktuelle Situationen zu überprüfen und zu beziehen.
Julia Friedrich, Kuratorin am Museum Ludwig in Köln, über einen neuen Blick auf die sogenannten Zigeunerbilder des Expressionisten Otto Müller.
Lieber Freund, erwiderte mein Besucher, Ihr Onkel war ein Mann, der nur beste Arbeit leistete. Er hat einmal gesagt, es ist nicht schlecht, Falschgeld zu machen. Es ist nur schlecht, schlechtes Falschgeld zu machen. Nein, er war ein ungewöhnlich bescheidener Mann. Nie habe ich einen bescheideneren gesehen und einen klügeren auch nicht, wenn ich das sagen darf. Zeit seines Lebens hat er nie mehr gedruckt, als er brauchte. Kleine Scheine zumeist, die sich niemals zurückverfolgen ließen, selbst wenn man sie entdeckte, die man aber sowieso nicht entdecken konnte. Selbst wir als Experten hatten Schwierigkeiten, seine Meisterwerke als solche zu erkennen.
Er war Arzt und Psychiater, der Mann, den wir da gerade gehört haben, und noch so viel mehr. Sohn eines Lehrers im Riesengebirge, DDR-Flüchtling, Leiter eines Krankenhauses in Afghanistan, vor allem aber Schriftsteller, Romancier, um genau zu sein, und Mitglied der Gruppe 47. Was der Mensch Ernst Augustin erlebt hat, hat den Autor beeinflusst. Daran gibt es bei ihm nun gar keinen Zweifel. Romane wie Mahmud, der Bastard oder Robinsons Blaues Haus legen davon Zeugnis ab. Kurz nach seinem 92. Geburtstag ist Ernst Augustin nun gestorben. Es gibt eine schöne Anekdote. Als er erfuhr, dass er für den Deutschen Buchpreis nominiert war, soll Augustin, damals schon 85, gesagt haben, ich bin seit einem halben Jahrhundert der Geheimtipp, das ist nicht ohne Komik. Sein Lektor beim CH Beck Verlag, Martin Hielscher, habe ich gefragt, ob diese Geschichte stimmt, ob Ernst Augustin wirklich ein Autorenautor war.
Ja, die Anekdote stimmt. Er ist leider wirklich, was man auf Englisch Writer's Writer nennt. Das hat wahrscheinlich wirklich mit seinem besonderen Humor zu tun, mit einer gewissen Leichtigkeit, die man mit Leichtgewichtigkeit verwechseln könnte. Und das ist gerade auch am Anfang durch einige dieser Hardcore-Alt-Literaturkritiker so noch 50er, 60er Jahre geprägt, ist das geschehen. Und das ist irgendwie an ihm haften geblieben. Und da konnten auch die tollsten Kritiken nicht wirklich etwas dran ändern. Einige seiner Romane haben höhere Auflagen erreicht, aber das, was er wirklich verdient hätte, das hat er eigentlich zu Lebzeiten nicht bekommen. Und ich erinnere mich auch an diesen Moment, ich war mit ihm zusammen bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises damals und er war schon blind und er war ein sehr großer, hagerer, sehr schöner Mann, also lange weiße Haare, sah aus wie ein großer alter Indianer. Und als sich dann herausstellte, dass also er diesen Preis nicht bekommt, sondern damals Ursula Krechel, sackte er so richtig ein bisschen zusammen und sagte dann so, die wollen mich nicht.
Was waren seine Themen und wie hat er die umgesetzt als Romancier?
Auf der einen Seite ist in seinen ganzen Büchern so ein Element von Abenteuerlust. Augustin war ja vom Hauptberuf her Arzt, Psychiater und ist viel in der Welt rumgekommen. Er hat unter anderem in Afghanistan gearbeitet, war viel in Indien, in Südamerika, in Amerika. Und einer seiner Romane, Der amerikanische Freund, hat als Plot die Sterbesekunde eigentlich eines kleinen Jungen, der am Ende des Zweiten Weltkriegs von einem amerikanischen Tiefflieger erschossen wird und während dieser Junge stirbt, erlebt er sozusagen in seiner Fantasie all die Abenteuergeschichten und Abenteuerromane, die er gelesen hat und die er in seinem Leben nicht mehr erleben kann. Es gibt also dieses Element bei ihm, gleichzeitig gibt es eben immer diese Zeitspiralen, möchte ich das mal nennen. Also in jedem Augustin-Roman ist eine ganz fantastische Verschränkung von Zeiten und Räumen, die etwas Schwindelerregendes haben. Und eine seiner Urerfahrungen ist diese, sagen wir mal, Unwirklichkeit der handfesten Wirklichkeit. Dass es immer jenseits sozusagen der vertrauten alltäglichen Welt eine andere gibt, beziehungsweise dass unsere Konzepte von Raum und Zeit eben sehr fragil sind und jederzeit in eine andere Dimension sozusagen umgestoßen werden können. Dann ist er einfach auch ein wahnsinnig witziger Beobachter der menschlichen Alltäglichkeit und gerade so der menschlichen Gebrechlichkeit. Er ist, wie gesagt, Arzt und hat einen gleichzeitig völlig illusionslosen und gleichzeitig irgendwie auch liebevollen Blick auf die Menschheit. Dann ist er irgendwie auch ein großer Liebender und großer Erotiker, kann man auch sagen. Es gibt aber auch einige Romane, die sich speziell wirklich mit seinem psychiatrischen Fach sozusagen beschäftigen. Und ich persönlich bin als junger Schüler in den 70er, 80er Jahren auf Ernst Augustin gekommen, als damals die Schizoliteratur en vogue war. Sein Roman Raumlicht, der auf einer Ebene die Behandlung einer schizophrenen Frau beschreibt. Und zwar unter anderem dadurch, dass der behandelnde Arzt Illusionsräume für sie schafft, um ihr einerseits zu gestatten, die Wirklichkeit als durchlässig zu erleben und trotzdem mit ihm zusammen auch einen Halt zu erzeugen. Und die Arbeit als Arzt und Psychiater hat einfach eine Erfahrungsdimension hinzugefügt, eine Weltläufigkeit, Kenntnisse auch, eine Vertiefung, die sicherlich seinem Schreiben enorm geholfen hat. Und gerade in diesem letzten wunderschönen Roman, für den er eben für den Buchpreis nominiert war, Robinsons Blaues Haus, geht es eben auch sehr stark auch um den Tod, und zwar um seinen persönlichen Tod. Also er hat sich in diesem Roman schon quasi auf seinen eigenen Tod zugeschrieben und er hat ihn mit größter, wie soll man sagen, Heiterkeit angenommen.
Martin Hielscher, Programmleiter beim CH Beck Verlag, über den Romancier Ernst Augustin, der im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Im öffentlichen Leben, in den Medien, in Politik und Wirtschaft kommen Frauen ab 50 im Vergleich zu Männern kaum noch vor. Und im Theater auch nicht. Dort existieren noch nicht einmal viele Rollen für sie. Die klassische Dramenliteratur ist häufig aufgeteilt in handelnde Männer und zu Opfern werdende junge Frauen wie Gretchen, Käthchen, Ophelia. Das haben Untersuchungen wie die des Ensemble-Netzwerks oder Theaterkongresse wie Burning Issues bestätigt. Die junge britische Autorin Penelope Skinner wollte das ändern. 2016 wurde in London ihr neues Stück mit dem Titel Linda aufgeführt. Hauptfigur, eine Karrierefrau, 55, deren Leben aus den Fugen gerät. Am Schauspiel Düsseldorf hat das Stück nun gestern ein männlicher Regisseur, Marius von Mayenburg, zur deutschen Erstaufführung gebracht. Dorothea Markus berichtet.
Perfekt gestylt in schwarzem Jumpsuit und Lackpumps stellt Claudia Hüppigers Linda, 55 Jahre alt, Senior Brand Managerin der Firma Swan, die neue Werbekampagne Visibility vor. Kosmetische Ermächtigung für Frauen über 50, die im öffentlichen Leben kaum noch vorkommen.
Frauen, die in dieses Alter kommen, fangen irgendwann, so um die 50 an, sich unsichtbar zu fühlen. Ich habe das Gefühl, das Leben findet woanders statt. Ich war die Hauptperson in meinem Leben, jetzt komme ich mir plötzlich überflüssig vor. Sogar am Arbeitsplatz. Frauen werden auf einmal unterbrochen, als ob das, was sie sagen, jetzt nicht mehr zählt, weil sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Auch in den Medien sind sie unterrepräsentiert. In Filmen, in Büchern, im Fernsehen und in der Werbung.
Linda dagegen ist zunächst alles andere als unsichtbar. Die perfekte Verkörperung der Frau, die es geschafft hat. Elegant und souverän, glücklich verheiratet, zwei hübsche Töchter, ganz zu schweigen von der tollen Karriere. Schneidig beherrscht Claudia Hübecker als Laura die Bühne im kleinen Düsseldorfer Haus, die ein Fotorollo ist. Eine Projektionsfläche der schicken Äußerlichkeiten, auf der die Szenen ablaufen wie in einer Instagram-Timeline. Dass das so schön posierte Leben Brüche hat, wird spätestens klar, wenn Lea Ruckpaul als renitente und psychisch beschädigte Rebellentochter Alice, 25 Jahre alt, mit Stinktierkostüm und offenem Messer durch den Zuschauerraum läuft. Einst Opfer eines Cybermobbings ist sie bis heute nicht auf die Beine gekommen. Was einer jungen Frau ebenso passieren kann, zwischen Körpermaß-Ideal-Faschismus und der ständigen Gefahr, dass ihr Frauenkörper missbraucht und ausgebeutet werden könnte. Das Problem von Linda, sie ist so außenfixiert, dass sie ihrer Tochter noch nicht einmal mehr zuhört. Oder muss sie als Frau die Mutterrolle auch mal ablegen, um endlich an sich selbst zu denken?
Wieso machst du den Abwasch? Ich wollte dir helfen.
Oh, siehst du, das ist genau das, was mich so ankotzt. Warum kannst du nicht einfach sagen, weil das Geschirr dreckig ist? Du hilfst mir nicht, das ist nicht mein Job, den Abwasch zu machen. Das hängt nicht alles an mir. Mein Gott, wenn ihr Mädchen nur mal ein bisschen mehr Verantwortung für irgendwas übernehmen würdet, würdet ihr vielleicht öfter mal den Abwasch machen.
Alles, was Linda von nun an passiert, ist klischeehaft vorhersehbar. Das Konzept wird abgelehnt, Linda machistisch-neoliberal vom Chef ausgebotet. Und auch der Ehemann, ohnehin eher eine Verzierung des perfekten Karrierelebens, geht mit der jüngeren Bandkollegin ins Bett. Grandios verwandelt sich Claudia Hübecker in ein verheultes und verhärmtes Etwas, das nun buchstäblich unsichtbar am Bühnenrand sitzt. Als sie sich dann vom Besenkammersex mit dem Praktikanten gestärkt zum großen Racheauftritt in der Firma aufschwingt, wird sie dabei zur hysterischen Furie, bis ihr zur Pause hin gar das Bühnenlicht abgedreht wird. Soweit so niederschmetternd. Auch knapp 200 Jahre nach Freud wird eine Frau als Hysterikerin abgestempelt, sobald sie den Mund zu weit öffnet. Durchaus präzise, scharf treffend und spritzig treibt Penelope Skinners Stück die Themen des aktuellen Feminismusdiskurses auf die Spitze. Leider werden sie dabei doch eher Wikipedia-mäßig abgehandelt. Die permanente Bewertung des weiblichen Körpers, der feminine Hang zur Selbstbeschuldigung, der Selbstoptimierungswahn, der bei Frauen besonders brutal zuschlägt. MeToo, Männergewalt. Am Ende bleibt es düster. Ein Rückblick auf Lindas Anfänge bei der Firma unterstreicht noch einmal, nichts hat sich geändert in den Jahrzehnten der Frauenbewegung. Frauen werden immer noch auf äußere Bilder reduziert und reduzieren sich selbst darauf. Und doch ist das Frauenbild, das Linda in der Regie von Marius von Mayenburg vermittelt, ärgerlich. Lamoyant bestätigt das Stück die Missstände, die es beklagt. Hätte es da nicht noch ein paar positiv-feministische Gedanken gegeben, die dem Terror der Außenbilder echte Stärke entgegensetzen?
Das war Dorothea Markus über die Premiere von Penelope Skinners Linda in Düsseldorf. Doris Schäfer hat die Kulturmeldungen.
Viens, viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour mon père, viens, viens. Reviens pour ma mère, reviens, viens, elle meurt de toi, viens, viens, que tout recommence.
Die französische Chansonsängerin und Schauspielerin Marie Laforêt ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Früh spielte sie an der Seite von Stars wie Alain Delon oder Jean-Paul Belmondo, meist die Rolle der jungen, schönen, aber auch entrückten und eigenwilligen Frau. Zu ihren bekanntesten Filmen zählen Fröhliche Ostern von 1984 und Der Windhund von 1979. Gleichzeitig startete Laforêt eine Karriere als Sängerin. Sie hatte ihre eigenen Hits, sang aber auch die Songs der Rolling Stones und von Simon & Garfunkel auf Französisch. Die Berliner Autorin und Kabarettistin Sarah Bossetti wird mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet. Im Deutschlandfunk sprach sie heute über ihr aktuelles Programm.
Aus Hasskommentaren mache ich Liebeslyrik, was sehr viel Spaß macht. Das ist natürlich ein Thema, das gerade gesellschaftlich durchaus viel diskutiert wird, der Hass in unserer Gesellschaft. Und ich habe so gedacht, wenn man schon nichts gegen ihn machen kann, dann kann man ja was mit ihm machen.
Die Kabarettistin Sarah Bossetti. Der Salzburger Stier gilt als der Radio-Oscar für deutschsprachiges Kabarett und wird gemeinsam von Radiosendern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol verliehen. Die Schweizer Jury kürte den Satiriker Renato Kaiser, für Österreich gewann der Wiener Kabarettist Florian Schäuber. Die Preisverleihung findet im Mai nächsten Jahres im Deutschlandfunk in Köln statt. Ein Düsseldorfer Kunsthändler muss der Käuferin eines vermeintlichen Bildes von Günter Uecker ihre 7.500 Euro Anzahlung samt Zinsen erstatten. Das Düsseldorfer Landgericht erließ ein sogenanntes Versäumnisurteil, weil weder der Händler noch sein Anwalt erschienen waren. Die Käuferin hatte das Sandbild auf Büttenpapier 2018 erworben, ist inzwischen aber überzeugt, dass es sich dabei um eine dreiste Fälschung handelt. Der älteste Sohn von Günter Uecker, der das Werk seines Vaters verwaltet, hatte erklärt, das Bild stamme nicht von seinem Vater. Innerhalb von 2 Wochen kann die Entscheidung des Gerichts noch angefochten werden. Insgesamt waren 15.000 Euro Kaufpreis für das Bild vereinbart.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann folgen die Informationen am Abend mit Berichten unter anderem über den Berliner Koalitionszank um die Grundrente und neue Streiks bei der Lufthansa. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Danke fürs Zu- und Weiterhören.